Und jetzt bitte ich Elena nach vorne. Du darfst kommen. Nee, keine Geburtstage.
So, guten Morgen. Ging schneller, als ich gedacht habe. Irgendwie hatte ich auf dem Schirm, dass noch irgendjemand Geburtstag hat. Nächste Woche bestimmt wieder. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Haben wir nicht wieder herrliche Temperaturen? Für mich schon. Ja, genau, ich weiß das. Einige lieben die Hitze. Gestern habe ich gedacht, preis den Herrn, als ich die Wettervorhersage gesehen habe. Und Regen braucht ja die Vegetation, ne? Also, alles erträglich. Hoffentlich wird es jetzt nicht so schnell kalt hier drin, ne? Das ist es immer. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich auch alle Gäste. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Und ja, ich fand das jetzt irgendwie so ganz bewegend mit den Kindern für die Schule, mit den beiden großen Jungs so. Die sind ja auch in so einem Alter, wo das Leben durchaus herausfordernd wird und wo die Schule ihren Druck richtig aufbaut. Da geht es ja darum, jetzt müssen sie voranmachen, sonst kriegen die keine Ausbildungsstelle, keinen Studienplatz, was auch immer, ne? Also wie wichtig das ist. Aber ich denke, die Eltern beten ihre Kinder auch immer so durch. Und vielleicht ist es gerade umso wichtiger, für den Freund von Ben zu beten, der vielleicht keine betenden Eltern hat, oder für die Antonia, die letzten Sonntag da war. Und so, wir hatten auch noch ein gutes Gespräch und dass die Kinder einfach auch bewahrt sind vor allem. Ja, ich möchte heute über den Alten und den Neuen Bund reden. Und erstmal möchte ich so Gottes Herrlichkeit darstellen. Also Gott ist einfach, Gott hat diese Erde geschaffen, wir wissen das. Er hat sie wunderbar geschaffen, ganz toll. Das Paradies war ein Paradies. Wie immer wir das in der Bibel lesen. Leider sind Eva und Adam in Sünde gefallen und dadurch ist dann alles anders gekommen, wie es eigentlich der Plan hätte sein können, drücken wir es mal so aus. Aber Gott hat uns geschaffen, jeden Einzelnen von uns, er liebt jeden Einzelnen unendlich und hat auch jeden, der jetzt heute hier sitzt, hierher gerufen. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen uns da Gedanken machen und in die Richtung auch die Bibel lesen, dann wird uns Gottes Gegenwart oder Gottes Herrlichkeit, seine Größe immer mehr bewusst. Und immer wenn ich auf Gottes Größe schaue, werden meine Probleme kleiner. Das ist so. Immer wenn ich darauf gucken kann, wie herrlich er ist und was er alles sein Gutes ist. Wir sehen natürlich, wir machen die Nachrichten an. Ich gucke schon sehr unregelmäßig Nachrichten und lese auch fast gar keine Zeitung mehr, was ich jahrelang getan habe, weil dann war ich morgens immer erstmal deprimiert und musste mich wieder aufbauen, weil wir ja voll geknallt werden mit negativen Nachrichten, mit Kriegen, mit ganz viel schrecklichen Dingen, die auf der Welt geschehen, die uns wirklich das Herz manchmal umdrehen, wenn wir lesen über so schreckliche Dinge, die gerade in Amerika und so geschehen, die sich gerade offenbaren. Das ist natürlich die Wahrheit, aber die Wahrheit ist auch Gottes Liebe und dass jeder von uns die Möglichkeit hat, zu ihm zu kommen und dass jeder von uns einfach das, wenn er das möchte, erkennen kann, wie groß sein Erbarmen für uns ist und wie groß er einfach ist, dass wir einfach von ihm geschaffen sind und dass er einen Plan mit uns hat. Das Größte für mich in meinem Leben war, dass tatsächlich Gott einen Plan für mich hat. Ich bin so das 7. von 8 Kindern und ich habe immer gedacht, ja, ich laufe mal eben immer so durch im Leben, ne? So, man hat nie eine Wichtigkeit gehabt, das machte auch mir nicht so viel. Und als ich begriffen habe, dass es tatsächlich einen Plan gab, habe ich gedacht, nee, das glaube ich nicht. Also sehr, sehr lange bin ich auch von meiner Berufung weggelaufen deswegen, weil ich einfach dachte, das kann nicht sein, dass Gott für jeden einen Plan hat, für jeden eine Sicht hat und so. Hatte aber. Geht aber nur, das, was wir eben auch gesungen haben, heilig ist der Herr. Wenn er so heilig ist und uns in seinem Wort sagt, dass wir in seiner Heiligung leben sollen, macht das ja einen Sinn, ne? Das macht ja einen Sinn. Und was bedeutet dann auch Heiligung? Was bedeutet Heiligung? Was bedeutet das heute für mich, morgen, übermorgen, diese Woche? Was bedeutet Heiligung? Bedeutet das irgendwie, dass ich zu Hause einfach mal, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, ruhiger bin oder dass ich mit meinen Nachbarn netter bin oder dass ich auf der Arbeit mich anders verhalte. Und ich sage immer, wenn wir irgendetwas nicht schaffen, weil das ist meine Erfahrung aus meinem Leben und die würde ich gerne jedem mitgeben, Wenn wir irgendetwas absolut nicht schaffen, wenn ich sage, ja, ich habe jetzt 120 Mal vergeben, ich kann das nicht loslassen, das verletzt mich so sehr, dann kann ich immer Gott bitten, dass er das für mich tut. Und er hat es immer wieder getan. Das ist etwas, wir können nur bedingt seine Wege gehen, das, was wir lernen, das, was wir richtig machen sollen. Aber manche Dinge sind so hart in unserem Herzen, die Verletzungen sind so tief oder einfach die Enttäuschung. Ne? Ich kann mich erinnern, dass Kennedy mal über Enttäuschung gepredigt hat. Fällt mir gerade ein, diese Enttäuschung können einen total fertig machen. Und weil wir einfach Erwartungen haben, und diese Erwartungen werden nicht erfüllt von unseren Lieben oder von unserem Umfeld oder auch von der Gemeinde. Die werden nicht erfüllt und dann sind wir enttäuscht. Und das macht unser Herz wieder hart und wir bauen so ein Mäuerchen um uns rum. Und dann aber immer in diesen ganzen Momenten, wenn man diesen hat, so Mauer rechts, Mauer links, auf Gott zu schauen und zu sagen, wenn er das Universum geschaffen hat, das Stern, die Sterne geschaffen hat, den Mond, die Erde, das Ganze, also es gibt bestimmt Leute, die das hier viel besser sagen können als ich. Wenn er das alles geschaffen hat, wenn er uns Menschen geschaffen hat, wenn er ein Auge auf uns, auf diese kleine Gemeinde hat und wenn er dann auch noch ein Auge auf mich persönlich hat, was soll's dann? Was soll's dann? Ist das nicht das Größte? Ist das nicht das Größte, wie er uns sieht und wie er uns eigentlich lockt, zu ihm zu kommen? Wer darauf wartet, wie er sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Und unsere Festlegungen sind manchmal so fest im Beton gegossen. Und wir denken, das habe ich so gelernt und das will ich so. Und das, oder am besten ist, ich kann ja wieder mal was gestehen, ihr seid ja meine Gemeinde, Festlegungen. Ich war immer so festgelegt. Und dann hatte ich diese Festlegung und da drin wollte ich auch, dass meine ganze Familie lebt und so. Und so. Und wenn das Gott dann so aufgeweicht hat, wenn er dann gesagt hat, so sehe ich das aber gar nicht. Und dann einfach Buße zu tun, zu sagen, Herr, es tut mir leid, du hast dir das anders gedacht. Auch für meine Kinder, auch für meine Ehe, auch für mich persönlich. Und das will ich jetzt dann auch einfach mal loslassen. Weil einfach, wenn wir auf seine Größe schauen, verliert das an Bedeutung. Das verliert so an dieser Tragweite. Das verliert auch an diesem, ich sage jetzt mal so Strenge oder so, an dieser Härte, das verliert daran, wenn wir da auf Gott schauen können, in jeder Krisensituation, überhaupt in jeder Situation, auch in jeder guten Situation, dass wir einfach, in den guten Zeiten können wir natürlich immer super Danke sagen, aber dass wir da einfach dieses Gottesbild uns niemals rauben lassen. Das ist eigentlich das Geheimnis, dass wir uns das nie rauben lassen. Dass es einen Gott gibt, der uns als Gemeinde sieht und der uns als einzelne Person hier sieht und uns liebt und sagt, ach, folgt mir doch nach. Folgt mir doch nach. Ich stehe vor eurer Tür und klopfe an. Ich möchte in mein Thema gehen und das ist der alte und der neue Bund. Ich werde das nur kurz anreißen, nicht so sehr in die Tiefe gehen. Es war ja so, dass das Volk Israel im alten Bund gelebt hat. Der alte Bund hieß Gesetze halten und Gott dienen und nicht Göttern dienen. Die hatten damals immer Probleme, irgendwelche anderen Götter anzubeten, die sie sich selber geschaffen haben. Und das haben ja teilweise Völker heute noch, dass sie aus Holz etwas anbeten oder aus Steinen, wie auch immer. Vielleicht ist das in unserer Gesellschaft eher so, dass wir den Mammon anbeten, das heißt das Geld, dass das Geld so unheimlich wichtig ist und dass das so ein übermäßiges Ding kriegt, dass das wichtiger wird wie unser Glauben. Es gibt auch Leute, die beten ganz bestimmt ihr Auto an oder ihre Ehefrau oder ihren Ehemann, irgendwie solche Dinge. Weil ich glaube, wenn wir Gott nicht vollen Herzens anbeten, beten wir automatisch irgendwas anderes, hat dann die Wichtigkeit in unserem Leben, die es eigentlich nicht haben sollte. Und damals war es so, ich glaube, die markanteste Geschichte ist aus dem Volk, von dem Volk Israel, als es 40 Jahre in der Wüste war. Ich meine, man muss ihnen wirklich nachsehen. Sie haben unter den Ägyptern gelebt und haben da immer gesehen, dass die fremde Götter angebetet haben. Und als sie dann in der Wüste waren und Mose war auf dem Berg und kam nicht mehr runter und sie bekamen Angst und dachten, wenn der jetzt da oben tot ist, vielleicht gibt es diesen Gott gar nicht. Weil sie ja diese Möglichkeit, die wir heute haben, die ich heute erklären möchte, aufsagen möchte, nicht hatten, dass sie dann gedacht haben, dann machen wir uns lieber einen Gott, selber einen Gott, zu dem wir beten, bevor wir hier in der Wüste verdursten, verhungern und kaputt gehen, weil unser Leiter kommt nicht mehr wieder. er kommt nicht mehr wieder. Ich glaube, heute wäre das noch schneller passiert, weil wir heute noch ungeduldiger sind, weil heute alles noch flotter gehen muss. Die sind ja damals zu Fuß durch die Wüste, sie hatten noch eine gewisse Langsamkeit, drücken wir es mal so aus. Und dann haben die echt ihr ganzes Gold, das Gott ihnen ja gesagt hat, sie sollen das nehmen, haben die echt in den Pott geschmissen und haben sich ein goldenes Kalb gegossen. Und beteten dieses goldene Kalb an. Ne? Also sagen wir mal so, für uns ist das nicht verständlich, aber für die Kultur damals war das nicht unlogisch, sich ein goldenes Kalb zu machen und es anzubeten. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn man das aufmerksam gelesen hat, als Mose runterkam und so zornig war, wisst ihr, dass er das goldene Kalb zermahlen hat und in Wasser getan hat und die mussten das trinken? Er war sehr, sehr hart. Er war auch ein harter Leiter, auch wenn er oft gefleht und gebettelt hat. Er war auch hart. Ich glaube, er war einfach fassungslos, wie das passieren konnte. Er ist ja selber im Königshof groß geworden. Also er kannte die Tradition da alle. Die waren ihm nicht fremd. Und ich denke, jetzt bin ich ein bisschen abgeschlossen von meinem Thema. Also ich denke, es ist einfach so, dass es das Riesenproblem damals war, das lesen wir aber wirklich durchgehend im ganzen Alten Testament, dass sie Götter angebetet haben und sich immer wieder von Gott abgewendet haben. Und das ermahnt der Herr auch immer wieder. Und das war halt im Alten Testament so. Der alte Bund mit seinem Volk war damals, dass Gott den Israeliten verspricht, ihr Gott zu sein, während sie versprechen, ausschließlich sein Volk zu sein und nicht zu anderen Göttern zu beten. Das wollte er haben. Also er hat dem Volk vorgeschrieben, wie sie in der richtigen Beziehung zu ihm bleiben und wie sie auch Vergebung ihrer Verfehlungen und Sünden bekommen, die ja auch immer passiert sind. Und dafür musste dann Blut fließen. Es wurde regelmäßig, opferten die Priester. Und durch dieses Blut geschah quasi Vergebung für das Volk. Jeder Einzelne hatte keine Möglichkeit zu sagen, ich komme jetzt selber zu Gott. Diese Möglichkeit gab es nicht, weil Gott war einfach zu weit weg. Die Differenz war zu groß. Und gerade wenn Sünde ist, trennen wir uns ja von Gott bis heute. Und damals war es nicht anders. Also der alte Bund beruhte auf Gottes Gesetzen und Verheißung für das Volk, erstens, und zweitens auf die Treue und den Gehorsam des Volkes gegenüber Gott. Also erstens hat Gott ihnen das verheißen, aber zweitens hat er auch verlangt, dass sie wirklich gehorsam und treu sind. Und solange sich die Menschen daran hielten, hatten sie diese besondere Beziehung zu Gott und haben von ihm erfahren, was seine Absichten waren. Was seine Absichten von ihm für sie waren. Ich lese jetzt mal Hebräer 8, Vers 6 in der neuen Genfer. Habe ich die schon hier? Ja. Weil das einfach besser zu verstehen ist. Einfach schon als Voraussicht. Der Dienst hingegen, der Jesus übertragen wurde, ist von unvergleichlich größerer Bedeutung, als das damals die Priester getan haben. Jesus ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiterreichende Zusagen stützt. Also dieses Opfer damals war schon immer die Voraussicht auf Jesus Christus. Es musste Blut vergossen werden, damit vergeben wurde. Und diese Errettung des Volkes oder der Menschen damals bezieht sich genau darauf. Auf ihren Glauben, auf ihren Gehorsam, auf Gottes Gesetze und dann natürlich auf die Opferungen, damit sie Vergebung empfangen konnten. Und nur dadurch wurde auch offenbar, wie schlimm ihre Sünden waren. Also sonst hätte das Volk ja auch einfach sagen können, wir haben ja vielleicht keine Sünden, wie ich es heute oft gesagt bekomme. Das ist doch alles nicht so schlimm. Gott liebt mich und fertig. Und das war einfach etwas, was offenbart wurde, wenn das Blut floss, das unschuldige Blut. Und dann wurde offenbart, wie schlimm ihre Sünden waren. Und dass sie Vergebung brauchten und dass sie getrennt waren von Gott. Und es sollte eigentlich verdeutlichen, die Tatsache, dass Sünde, ob damals oder heute, dass Sünde ernste und tragische Folgen nach sich zieht. Das müssen wir einfach wissen. Die Sünde trennt Menschen von einem heiligen Gott. Das ist so. Gott kann nicht mit uns reden oder bei uns sein, wenn wir in Sünde sind. Manchmal erfahren wir vielleicht Gnade, dass er uns dann ermahnt, aber es steht einfach in einem, ich benutze das Wort nicht so gerne, aber ich habe mir das extra mal aufgeschrieben, in einem krassen Widerspruch zu einem reinen, vollkommen Wesen von Gott, wenn wir in Sünde leben und denken, wir sind bei ihm. Und deswegen war das so wichtig, dass es um den Preis eines unschuldigen Lebens, dass die Menschen da Freiheit bekamen, nämlich dass Blut vergossen wurde im alten Bund von Tieren und Vergebung empfangen und versöhnt wurden mit Gott. Es geht ja immer um die Versöhnung und dass die richtige Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden konnte. Die Beziehung war dann ja gestört und dass die wiederhergestellt wurde. Also wurde immer wieder geopfert, immer wieder geopfert, immer wieder geopfert. Schon in Jeremia 31, 31, 32a. Ich glaube, das habe ich auch. Ne? Sagt der Prophet Jeremia etwas auf spätere Zeiten. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit den Vätern geschlossen habe. Ganz wichtige Verse, weil die sich in Hebräer auch wiederholen. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe. Also war damals schon klar vom Propheten Jeremia, dass er was ändern wird. Das ist damals schon offenbart worden, dass Gott irgendwann in der Zukunft einen neuen, einen besseren Bund mit seinem Volk schließen würde. In Hebräer wiederholt sich das fast Zeit, aber ich lese es trotzdem mal vor. Hebräer 8, Vers 10. Ich glaube, die Übersetzung, die vorne ist, ist immer ein bisschen anders, ne? Hebräer 8, Vers 10. Ah, das ist jetzt ein anderer Vers, genau. Hebräer 8, Vers 10. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde. Nach jenen Tagen, spricht der Herr, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Was war das damals für eine Verheißung? Sie wussten, sie müssen so gut wie möglich Gott dienen, sie dürfen nicht Götter anbeten. Da kamen auch die Verführungen, ganz klar. Da wurden auch die Massen zu irgendwelchen Göttern hingeführt. Und was war das für eine Verheißung? Dass damals schon, dass es in Hebräer wiederholt wird, dass meine Gesetze werde ich in ihren Sinn und werde sie auf ihren Herzen schreiben und ich werde ihr Gott sein. Also es war damals schon offenbart, dass Gott ein persönliches Verhältnis mit uns haben will. Und dass er etwas ändern will. Ein ganz persönliches. Er wird es in unser Herz schreiben. Und was heißt unser Herz? Unser Herz heißt ja auch unter anderem unser Gewissen. Dass wenn wir was Schlechtes sagen, Schlechtes machen, wenn wir eine Bank überfallen, dann kriegen wir ein schlechtes Gewissen. Und dann bohrt das in uns und dann sagt der Herr, Elena, geh und entschuldige dich. Also bei einem Banküberfall würde eine Entschuldigung nicht reichen. Aber so diese Dinge, wenn man sich im Ton vertan hat oder was falsch vielleicht gesagt hat oder wiedergegeben hat. Und das ist eigentlich ganz, ganz toll, dass dieser neue Bund, in dem wir leben, seit Jesus Christus auf die Erde gekommen ist und gestorben ist, dass dieser neue Bund damals schon verheißen wurde. Und dass der ganz persönlich an uns gerichtet war. Nicht ans Volk, sondern an jeden Menschen persönlich, an dich und an mich. Und dass das in unserem Herzen geschrieben wird. Und deswegen ist es so wichtig, in Hebräer kann man das alles wunderbar nachlesen. Lest doch ein wenig Hebräer diese Woche. Ich möchte euch immer ermutigen, die Bibel zu lesen. Das macht so viel mit uns. Und alle, die dieses Opfer Christi annehmen, dass Jesus dann gekommen ist, dass das der neue Bund ist und er sterben musste. Alle, die dieses Opfer annehmen, sind dann wiedergeboren. Und die können ihn annehmen, erfahren die Realität von Vergebung persönlich, nicht nur durch die Priester von vorne, sondern persönlich und bekommen dadurch auch ein befreites und reines Gewissen, überhaupt ein befreites Sein. Und das ist der Unterschied mit dem alten Bund. Der alte Bund war sehr viel mühsamer und sie mussten immer, immer wieder opfern. Und im neuen Bund, das Opfer, das unschuldiges Blut geflossen ist, ist nur einmal musste das geschehen, für alle Zeiten. Dass der Sohn Gottes, der vom Thron runtergekommen ist und das Leben gelebt hat wie wir 30 Jahre lang, dann 3 Jahre verkündigt hat, dann gestorben ist, das Blut vergossen hat, dieses Opfer, das macht den neuen Bund. Dieses Opfer macht den neuen Bund. Und diese größere persönliche Erfahrung der Gegenwart Gottes, die wir dadurch haben können, die Kraft des Heiligen Geistes, die im Alten Testament ja nur vereinzelt Könige hatten, auch nicht alle Könige und Propheten, dass sie den Heiligen Geist gehört haben, das ist heute für jeden von uns möglich, von jedem. Das Einzige, was wir tun müssen, ist das zu unterscheiden. Was spricht der Heilige Geist und was sprechen vielleicht alle meine Wunschstimmen? Und so weiter und so fort. Mehr will ich gar nicht auflisten, ihr wisst das. Also dieses wunderbare Ding ist einfach nur möglich, weil Jesus dieses eine Opfer gebracht hat. Und er hat den neuen Bund damit begründet, durch seinen Tod, durch sein Blut. Und es ist eine Vereinbarung, ein Versprechen, ein letzter Wille, sein Testament an uns. Wir sagen immer Neues Testament, das passt doch gut. Sein Testament an uns, dass wir, wenn wir da drin leben, in der Absichtserklärung Gottes, seiner Gnade für uns, wenn wir da drin leben, dann bleiben wir in seinem Willen. Wenn wir das entscheiden, immer wieder weiter zu glauben und diesen Glauben nicht rauben lassen. Mein Eindruck ist, dass der erste Punkt immer ist in unserem Leben, dass der Glaube geraubt wird. Dass Stimmen auf mich einreden, ob so oder auch in meinem Kopf nur, dass mein Glaube schwächelt. Dass das ja eigentlich doch nicht so sein kann, dass ich ja Gott doch nicht gesehen habe und diese Dinge alle. Und das ist immer wieder diese Entscheidung, die wir treffen sollten. Dass mein Glaube an Gott bleibt. Und dass seine unverdiente Gunst und Liebe, dass er damals am Kreuz schon sein Blut vergossen hat, dass wir in diesem neuen Bund leben können. Womit kann man denn noch einen guten neuen Bund erklären? Ich denke eigentlich am besten mit dem Ehebund. Es gibt ja sonst, welchen Bund gibt es sonst? Welchen Bund gibt es sonst? Zwischen Völkern, ja, das sind aber eher so Verabredungen oder so, aber Bund, Bund ist ja was Festes. Ich weiß, dass es irgendwann, habe ich mal, ich glaube von Gabi Wendland, eine Predigt über den Bund gehört, aber schon vor sehr vielen Jahren, ich wüsste jetzt gar nicht, wann und wo. Und die sagte, dass es gibt so Urvölker in Afrika, die versprechen sich auch so einen Bund und machen sich sogar ein Zeichen irgendwie auf die Haut. Und dann ist auch immer klar, dass die immer, immer füreinander einstehen werden und zusammen auch kämpfen werden, wenn andere sie an. Aber das ist ja nicht unsere Kultur. Ich denke, in unserer Kultur sollte eigentlich der Ehebund das sein. Obwohl das auch mittlerweile, also irgendwie hat mein jüngster Sohn mir gestern gesagt, dass sie, weil wir uns ja zurzeit über Hochzeiten unterhalten, dass die Ehescheidungsrate bei über 50% mittlerweile liegt. Ich konnte es gar nicht glauben. Also, aber wenn man dann überlegt, wie man alles von früher kennt, der schon geschieden ist. Also das sollte eigentlich ein Bund sein fürs Leben. Das ist eigentlich das Versprechen, das wir uns auch geben. Dass wir zusammenbleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Deswegen, um das einfach mal zu erklären, was bedeutet ein Bund, wie fest ist er? Er ist nicht nur so eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien oder ein Vertrag über eine rechtliche Übereinkunft, sondern es ist einfach ein Bund, der für immer gelten sollte. Und wenn wir auch diese Entscheidung treffen, diesen Bund, der uns angeboten ist, weil wir ja heute den neuen Bund feiern mit dem Abendmahl, wenn wir uns das vergegenwärtigen, dass wir den leben dürfen, dann ist es ja vielleicht auch leicht zu sagen oder phasenweise zumindest leicht, ich will da drin bleiben, egal was kommt, was immer da kommt, was immer da kommt. Also es ist der neue Bund, ist eine Vereinbarung, dass der Herr bei uns bleibt, eine Absichtserklärung Gottes seiner Gnade an uns, wenn wir weiter glauben. Er erklärt das, seiner unverdienten, unsere für uns unverdiente Gunst und seine Liebe. Das ist es. Und was gibt es Besseres, ne, wenn die Welt so reizt und sagt, ach, das ist toll oder das ist toll. Aber das alles wird uns irgendwann, wird uns das alles enttäuschen, spätestens wenn wir sterben. Dann wird nichts mehr Bestand haben, was wir hier alles an Vereinbarungen haben oder sonst was. Und deswegen ist es so wichtig, dass der neue Bund, also diese Zusage möchte ich euch zusprechen, dass das so viel besser ist wie im alten Bund, dass es so ein großes Geschenk ist, die Zusage des Lebens für alle. Und für alle, die sich von ihren eigenen Wegen abwenden und ihr Leben Gott unterordnen und sich entscheiden, ihm zu folgen. Das ist der neue Bund. Und Jesus starb dafür. Er als Gerechter, es war unschuldiges Blut. Er hatte nie Sünden begangen. Er starb dafür, damit wir zu Gott kommen können. Und das Opfer geschah ein für alle Mal. Jesus ist heute, ist er der Mittler zwischen Gott und uns, dass er einfach für uns eintritt im Gebet, weil er für uns schon gestorben ist und der Stellvertreter für uns. In Hebräer 8,6 lese ich nochmal. Also jetzt nochmal. Der Dienst hingegen, der Jesus übertragen wurde, ist von unvergleichlich größerer Bedeutung auf den alten Bund bezogen. Jesus ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiterreichende Zusagen stützt. Er stützt sich auf viel, viel weiterreichende Zusagen. Und diese Verheißungen findet ihr, wenn ihr im Neuen Testament lest, ich denke, das tut ihr alle, findet ihr ganz, ganz viel. Dass der Herr bei uns ist, dass er uns schützt, dass er für uns betet. Ich habe letztes Mal, ich weiß gar nicht, ob das Freitag oder Sonntag war, ich glaube, es war Freitag, habe ich das hohepriesterliche Gebet vorgelesen und wie Jesus zu Gott kommt, kurz bevor er stirbt und einfach für seine Jünger betet. Und mich bewegt das auch so sehr. Und diese Verheißungen, die sind uns im neuen Bund alle voraus, alle, also alle gegeben, alle geschenkt, alle gesagt worden. Und dann kommt ja noch was dazu. Der neue Bund ist ja auch ein Bund des Heiligen Geistes. Weil im neuen Bund dürfen wir alle den Heiligen Geist bekommen, die das möchten. Alle. Und der Heilige Geist ist ja, wir sollen ja warten, sagte Jesus, bevor er in den Himmel fuhr, wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich habe in letzter Zeit auch viel mehr angefangen, genau dafür zu beten, für die Gemeinde, für mich persönlich, dass die Kraft des Heiligen Geistes kommt. Weil das stelle ich mir so übernatürlich, so stark vor. Und das zu verstehen, wir kennen das alle, dass wir schon Kraft bekommen haben von Gott, aber dass wir dann noch mehr für einstehen, ihn darum bitten. Und ganz ehrlich, wie wunderbar ist das? Wie wunderbar ist, dass wir diesen neuen Bund leben dürfen, dass wir in diesem neuen Bund gehen dürfen, dass wir einfach wissen, dass der immer für uns, dass der schon längst versiegelt ist, dieser neue Bund. Und wir brauchen das nur anzunehmen. Es ist schon längst getan, vor 2000 Jahren. Das hört sich für uns sehr altmodisch an. Ich weiß, alter Bund, Opfertiere. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir ja Heiden waren, wir Gemahlen, ne? Das kommt ja doch dazu. Wir waren ja Heiden. Wir konnten gar nicht zu Gott kommen. Wir sind eingepropft worden. Weil wir Jesus erkannt haben als Sohn Gottes, sind wir eingepropft worden, heißt es im Wort Gottes. Also haben wir vielleicht eine doppelte oder dreifache Gnade. Und ich bin mir dessen schon bewusst, dass das alles nicht so einfach immer war. Und heute haben wir auf alles Zugriff. Auf alles. Wir dürfen Predigten hören, wir dürfen uns, wir in unserem Land frei treffen und lass uns das doch verstehen, was das für ein Riesengeschenk ist des Herrn. Dass wir so direkt zu Jesus, durch Jesus zu Gott kommen können und dass seine Gesetze, Gottes Gesetze, das steht in Jeremia und das steht in Hebräer wieder, in unsere Herzen geschrieben sind. Dass wir selber ihm alles sagen können und dass wir selber ihn hören können und dass wir selber persönlich Kraft von ihm bekommen. Und dass, wenn Gott was nicht gefällt, dann tockert er schon unser Gewissen an. Dann sagt er schon. Und das ist dann wieder Heiligung. Und es ist so wunderbar, diesen reichen Segen zu empfangen, die vollständige Errettung, wenn wir im Gehorsam und Glauben bleiben. Das ist es. Ich würde jetzt noch ganz gern, bevor wir zum Abendmahl kommen, weil das für mich auch zum neuen Bund dazu gehört, das ist das hohepriesterliche Gebet, das steht in Johannes 17, dass Jesus betete zu Gott für uns. Ich nehme das immer alles ganz persönlich. Er betete das für mich, für dich und für jeden hier. Und das ist sehr lang, das ist eigentlich das ganze Kapitel. Deswegen empfehle ich euch das auch. Lest mal Johannes 17. Könnte man nochmal auswendig lernen. Ich lese jetzt ab Vers 9, Johannes 17 ab 9. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sagt Jesus, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Denn sie sind dein und alles, was mein ist, ist dein und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Da sagt Jesus schon, dass er gesehen hat, dass er schon in seinen Jüngern weiterlebt. Und das, ja, ihr wisst ja, mich kann das begeistern. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Und diese sind immer noch in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, da spricht er von Judas. Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Auch eine Verheißung, dass wir voll Freude sein sollen über Jesus Christus, über das Leben, das wir in ihm führen dürfen. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Und da denke ich manchmal, das ist unser größtes Problem, das zu ertragen, dass die Welt uns nicht mehr haben will, weil natürlich wir von der Welt rausgenommen sind, weil Jesus Christus in uns lebt. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Also es ist ein ganz besonderes Gebet von Jesus Christus. Und ich möchte euch das so mitgeben für diese Woche, für die nächste Zeit, was Jesus getan hat mit dem neuen Bund. Dass dieses Alte, das so mühsam war, wo wir vielleicht sogar gar keine Chancen gehabt hätten, dass das aufgehoben ist durch Jesus Christus. Er ist gekommen und er ist gestorben und dass diese alten Blutopfer nicht mehr gegeben werden mussten, sondern dass wir zu Gott genauso, wie wir sind, kommen können. Es gibt natürlich viele Dinge. Ich denke, es ist nach wie vor heute genauso wie damals, dass wir auch Gott einfach versprechen, uns an seine Regelungen, an seine Gesetze zu halten. Wir sind ja nicht frei davon, jetzt ein wildes Leben zu führen. Dann ist ja der Heilige Geist in uns und ermahnt uns. Ne? Wildes Leben, ihr wisst ungefähr, was ich damit meine. Also davon sind wir natürlich nicht freigesetzt, dass wir jetzt einfach drauf losleben können, weil die Bibel hat ihre Regelungen. Aber warum hat sie sie? Damit wir Schutz haben. Damit wir überhaupt einen Schutz haben. Und ich bitte euch einfach über diesen neuen Bund mal nachzudenken, was der Herr uns damit gegeben hat. Was er uns Wunderbares damit mitgegeben hat. Was er gesagt hat, was er verheißen hat, dass ein für alle Mal dieses Opfer genügt. Und heute ist ja Abendmahl. Und ich finde, das ist gerade wichtig, da sich diese Gedanken zu machen, was mit dem Abendmahl gesagt ist. Mit dem Abendmahl heißt es ja auch, dass 1. Korinther 11, 23 bis 26 ist es ganz gut erklärt. Also in der Nacht, als Jesus überliefert wurde, nahm er das Brot und dankte. Und als er gedankt hatte, brach er es und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Also wir sollen daran denken, dass er gestorben ist. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft, ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Also ist heute so ein Moment, wo wir an diesen neuen Bund erst recht denken sollten, wenn wir das Abendmahl nehmen. Sind wir wirklich diesen Bund ganz eingegangen? Waren wir wirklich bereit zu sagen, okay, Herr, diesen Bund, dieses Neue, das nehme ich an und in diesem Bund gehe ich auch mit dir und halte das ein, was du möchtest. Also denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Also wir sollen daran denken, dass er für uns gestorben ist und wir sollen, wenn wir den Saft in dem Falle trinken, den Traubensaft, sollen wir daran denken, dass wir in einem neuen Bund mit ihm leben. Und ich würde euch bitten, jetzt aufzustehen und eure Augen mal zu schließen und so in euch zu gehen und zu überlegen, ob ihr wirklich in dem Bund seid, ob da etwas, irgendetwas Erneuerung braucht, ob ihr Vergebung braucht, ob ihr jemandem vergeben müsst, dass ihr kein Groll, keine Bitterkeit in euch habt, dass ihr einfach nicht unwürdig, hier steht es nämlich, dass wer unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn mit schuldig sein. Der Mensch prüfe aber sich selbst, das ist ja auch dieses Wort, dass wir in diesem Bund sind. Jeder Mensch prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Brot, von dem Kelch. Also, dass wir uns jetzt nochmal verinnerlichen, wo stehe ich in diesem neuen Bund mit Jesus Christus? Mit diesem unglaublichen Geschenk der Gnade Gottes, der Liebe Gottes, mit seiner Verheißung, dass er in uns ist, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wo stehe ich da? Und wir verkündigen hiermit den Tod des Herrn, dass er sein Blut vergossen hat und dass wir in diesem neuen Bund leben möchten. Und wir sind jetzt noch einen Moment still, dass jeder da für sich noch hineingehen kann und überlegen kann, was er noch vor den Herrn bringen möchte.